Die hatten dann quasi diesen Splitscreen, wo auf der einen Seite gezeigt wurde, das sind die Journalisten, die für ihre Arbeit hier gerade geehrt werden. Und da sitzt der Präsident, um den es in vielen dieser Geschichten geht. Und der schaut dann doch ziemlich bedröppelt bis auch vielleicht ein wenig verärgert rein. Er verliert gerade irgendwie total den Faden, kommt total vom Skript ab, ist dann irgendwie ganz wild in den Themen hin und her gesprungen, macht auf einmal obszöne Kommentare über Journalistinnen im Raum, beleidigte Demokraten, verlor sich dann irgendwann in einem Sexwitz über einen Abgeordneten, wo wirklich einfach nur noch Stille im Saal herrschte und den Leuten quasi dieses Fremdschämen ins Gesicht geschrieben stand. Diese alte Leier, dass sich Trump von der Presse ungerecht behandelt fühlt, die hat jetzt jeder Amerikaner, glaube ich, auch wirklich schon 100 Mal gehört. Und die Themen, die die amerikanischen Wählerinnen und Wähler wirklich interessieren, das waren alles gar keine Themen.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es ist das erste Mal, dass Donald Trump an der Veranstaltung jener teilnimmt, die über ihn berichten. Dem Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus. Bisher hatte er die Veranstaltung immer boykottiert. Das alles hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen. Aber wir erinnern uns, damals fielen Schüsse, bevor es überhaupt richtig begonnen hatte. Ein mutmaßlicher Attentatsversuch. Jetzt wurde die Veranstaltung nachgeholt. Damals wie heute vor Ort und in diesem Podcast mit dabei, Leonie Schäuble, Korrespondentin der Stern. Welcome back by the Wild House, liebe Leonie, und viele Grüße aus Colorado nach DC.
Dankeschön, schön wieder hier zu sein.
Vielleicht erstmal die Location des Dinners, was ja so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Bundespresseball bei uns, war ja dieses Mal eine andere. Im April war es im Hilton, wo es zu den Schüssen kam, und jetzt eben im Waldorf Astoria. Unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Wie genau müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das war tatsächlich schon direkt beim Ankommen wurde klar, dass die Sicherheit diesmal oberste Priorität hatte. Also das ganze Hotel, das war tatsächlich auch das ehemalige Trump-Hotel, was auch so einen kleinen Beigeschmack hatte. Das war großflächig abgesperrt. Also da kamen gar keine quasi Autos oder Leute, die nicht eingeladen waren, da wirklich nah ran. Dann musste man direkt am Eingang so einen personalisierten QR-Code zeigen und seinen Ausweis. Dann bekam man so ein Armbändchen, das man auch den ganzen Abend tragen musste. Und als wir dann irgendwann gebeten wurden, in den Saal zu gehen, wurden wir dann nochmal durch so einen Metalldetektor geschleust. Also wie beim Flughafen kann man sich das vorstellen. Also man hat es quasi an allen Orten gesehen, dass diesmal wirklich deutlich strenger kontrolliert wurde, wer da dann am Ende im Saal war. Und auch dann im Saal selbst war wirklich deutlich mehr Sicherheitspersonal und Secret Service Agenten unterwegs.
Und wie war da dann die ganze Atmosphäre?
Ja, die Stimmung war natürlich schon vorab ein bisschen angespannt gewesen. Es war jetzt ja wirklich auf den Tag 3 Monate her, dass wir alle, die in diesem Saal waren, den Attentatsversuch auf Donald Trump miterlebt hatten und im Prinzip uns unter die Tische da geduckt hatten. Und deswegen lag da schon so eine Anspannung in der Luft. Es haben sich natürlich alle gefragt, was mit der Rede des Präsidenten passiert, was er diesmal wohl sagen würde, jetzt wo er die Chance dann dazu hatte. Und auf der einen Seite äußerten sich sowohl die Sprecher als auch der Präsident dann doch recht kämpferisch und sagten, also wurde mehrfach betont, dass es so wichtig sei, dieses Pressedinner zu wiederholen und um eben zu zeigen, dass politische Gewalt in Amerika kein Zuhause hat und niemals gewinnen darf. Und so stand für eine Hälfte des Abends, würde ich sagen, dann doch auch die Pressefreiheit im Fokus. Es wurden ganz viele tolle Journalisten und die Arbeit von Journalistinnen ausgezeichnet. Auch sehr viele sehr Trump-kritische Sachen, muss man sagen, Stichwort Epstein-Files. Und dann gab es aber natürlich diese Hauptrede mit einem Präsidenten, der ja im Prinzip fast eine Stunde lang dann über die Presse herzog und sein Lieblingswort Fake News andauernd verwendete. Also es hatte alles da doch so einen Beigeschmack.
Dann lass uns noch mal mehr diese zwei Teile analysieren. Donald Trump musste ja den Abend erstmal lange zuhören, bevor er reden durfte, weil, du hast es gesagt, Journalistinnen und Journalisten Preise bekommen haben, unter anderem ja auch für Enthüllungen über ihn.
Richtig, da gab es, ich würde fast sagen, von allen wichtigen Haupt-Awards, wie sie immer heißen, also Hauptpreisen, es waren fast durchgängig Journalistinnen und Journalisten, die über die Trump-Regierung und eben auch sehr kritisch über die Trump-Regierung berichtet hatten. Also vom Wall Street Journal, das diesen Brief von Trump veröffentlichte, den er damals zum 50. Geburtstag an Jeffrey Epstein geschrieben hatte, der danach dann durch alle Medien ging und mit dazu auch geführt hat, dass diese großflächigen Ermittlungen, die wir jetzt heute immer noch sehen, angestoßen wurden. Über, mir fällt gerade noch ein, Tyler Page von der New York Times, der ständig neue Enthüllungsstories aus dem Weißen Haus liefert. Jetzt gerade zuletzt eine Geschichte, die dem Präsidenten besonders missfällt. Da geht es um sein von den Kataris geschenkte neue Air Force One, die tatsächlich wegen Sicherheitsbedenken jetzt gerade erstmal ausgesetzt wurde. Und das sind alles so Sachen, da hat man schon gemerkt, da lag wirklich auch so eine Spannung in der Luft. Und Trump, das hatten dann auch die Leute, die den ganzen Abend hier am Fernsehen verfolgt haben, die hatten dann quasi diesen Splitscreen, wo auf der einen Seite gezeigt wurde, das sind die Journalisten, die für ihre Arbeit hier gerade geehrt werden, und da sitzt der Präsident, um den es in vielen dieser Geschichten geht, und der schaut dann doch ziemlich bedröppelt bis auch vielleicht ein wenig verärgert rein.
Ja, genau, das würde mich jetzt mal besonders interessieren. Wie hat er da auch auf dich gewirkt?
Ja, ich saß tatsächlich diesmal, weil wir so deutlich weniger Leute waren. Also beim letzten Dinner waren es so um die 2600 Gäste. Diesmal waren wir knapp 700. Es waren noch nicht mal alle Stühle im Saal belegt. Und ich saß wirklich sehr nah dran, diesmal an der Bühne. Beim letzten Mal saßen da ja dann Donald Trump neben Melania Trump und J.D. Vance und Marco Rubio. Also so quasi eigentlich fast das ganze Kabinett. Es war diesmal deutlich ausgedünnter. Und Donald Trump war eigentlich grundsätzlich ganz gut gelaunt, bis es dann eben zu dieser Preisverleihung kam. Und da hat man schon gemerkt, dass das geht ihm doch gerade gegen den Strich, dass er zwar im Vordergrund steht, aber nicht in dem Licht, wie er natürlich eigentlich gerne erscheinen will.
Ja, und dann konnte er ja dann auch gleich austeilen. Dann kam nämlich seine Rede vor den Menschen, die er gerne als Feinde des Volkes bezeichnet oder, wie du schon gesagt hast, als Fake News, die er verklagt und beschimpft. Was hat dich denn bei seiner Rede besonders überrascht?
Ja, insgesamt muss man sagen, dass die Rede mit über einer Stunde einfach wirklich viel zu lang war und auch leider weder besonders klug noch lustig. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil wenn man Trump, so wie ich jetzt ja auch wirklich schon einige Male live erlebt hat, man kann ja wirklich vieles an ihm kritisieren, aber er kann durchaus unterhaltsam und lustig sein, wenn er denn will. Und es fing eigentlich auch noch ganz gut an am Anfang. Also er war da recht gut gelaunt, hat so ein paar Scherze gemacht. Und dann so nach so einer halben Stunde hat man gemerkt, er verliert gerade irgendwie total den Faden, kommt total vom Skript ab, ist dann irgendwie ganz wild in den Themen hin und her gesprungen, machte auf einmal obszöne Kommentare über Journalistinnen im Raum, beleidigte Demokraten, verlor sich dann irgendwann in einem Sexwitz über einen Abgeordneten, wo wirklich einfach nur noch Stille im Saal herrschte und den Leuten quasi dieses Fremdschämen ins Gesicht geschrieben stand. Bis dann Trump selbst sich sogar laut fragte, wer denn diese stupid Speech, also diese blöde Rede geschrieben habe. Das sagt, glaube ich, dann doch schon sehr viel aus. Am Ende, ja, es war jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber am Ende konnte er sich dann natürlich nicht verkneifen, sich noch seine rote Trump 2028 Mütze aufzusetzen. Ist natürlich, ja, typisch Trump irgendwie, wobei er sich auch damit selbst so ein Bein gestellt hat, weil er genau diesen Scherz, dass er nochmal 2028 antreten will, was laut US-Verfassung illegal ist, also für einen Präsidenten, der schon zwei Amtszeiten hatte, genau diesen Scherz hat er quasi in der Mitte der Rede schon gemacht und dann hat er ihn am Ende nochmal gemacht und es wirkte dann so ein bisschen wie so ein seniler Opa, der einfach vergessen hat, dass er den Witz schon gemacht hat.
Ja, mich würde mal interessieren, wie du auch den Moment wahrgenommen hast, weil du hast ja gesagt, er hat ja dann wohl auch irgendwie einmal gesagt, in der ersten Amtszeit habe er nicht an dem Dinner teilgenommen, weil er sich unfair behandelt gefühlt habe. Dann meint er sowas wie, vielleicht sei er aber auch ein wenig übersensibel gewesen, in der zweiten Amtszeit werde alles besser und dann in der dritten, das meinst du ja wahrscheinlich, ne, erst recht, um dann zu sagen, ja, das ist ja auch alles nur ein Scherz, aber wie würdest du denn seine Scherze beschreiben? Es gibt ja da ganz, ich nenne es jetzt mal, unterschiedliche Arten mit verschiedenen Intentionen.
Genau, und das war eigentlich schon ein gutes Beispiel, weil das war eben genau die Art Scherz, die er quasi in der Mitte der Rede gebracht hatte, wo man ja sagen kann, da hat er irgendwie einen guten Übergang hinbekommen von dem Pressedinner zu seiner zweiten Amtszeit und hat dann da ja auch die zu seiner zweiten beziehungsweise zu der scherzhaften dritten Amtszeit und hat dann da auch direkt hinterhergeschoben, so I'm just kidding, so ich mache hier nur Spaß und ging dann darüber so ein bisschen in die Richtung, dass im Prinzip alles, was er sagt, ja von den Medien berichtet wird und dass die Medien ja so froh sein können, dass es ihn gäbe, weil sonst, über was sollten sie sonst berichten? Und da muss man natürlich auch sagen, da hat er auch ein wenig einen Punkt gemacht, weil natürlich wird einfach super viel gerade über diesen Mann berichtet. Wir reden ja nun mal auch gerade wieder über ihn. Und da hat er so einen guten Mix gemacht aus irgendwie auf Trump-Weise lustig sein und auch so ein Ticken Wahrheit ansprechen. Und trotzdem natürlich irgendwie seine Scherze zu machen. Wo es dann irgendwie ganz wirr wurde, war es dann wirklich in dem Moment, als er einfach nur noch anfing, die Leute zu beleidigen. So, und ich würde sagen, fast der Tiefpunkt war dann, als er eine Journalistin von CNN, Caitlin Collins, die kennt hier in den USA wirklich jeder, das ist so die Frontfrau im amerikanischen Fernsehen. Und als er die dann irgendwie nochmal persönlich rauspickte und sich über sie beschwerte, dass sie doch eigentlich so eine schöne Frau sei, aber doch nie lächeln würde und so gemein zu ihm sein würde. Das war dann irgendwie einfach so daneben, dass sich ja die Leute im Saal dann wirklich auch die Köpfe schüttelten und es gab da weder Applaus noch wurde gelacht. Und das war dann vielleicht auch das Zeichen, wo Trump dann vielleicht auch selbst gemerkt hat, das kommt hier leider gerade gar nicht gut an, was er hier von sich gibt.
Vor allem hat er ja das auch, dass sie angeblich nicht lächeln würde, ja schon mehrfach gebracht und sie so, die hatte ja schon so oft vor versammelter Mannschaft, vor der Weltpresse beleidigt, dass man das ja live auch immer miterleben konnte. Es gab ein paar Scherze, die sind auch angekommen. Was mich interessieren würde, ist, wie ist das denn? Gibt es da ein paar Scherze, sag ich mal? Da lachen dann vor allem die Kolleginnen und Kollegen von Fox News, seinem Lieblingssender, aber die von CNN sind dann eben mucksmäuschenstill. Oder wenn er wirklich mal witzig ist, lachen dann alle von der Presse?
Ja, tatsächlich. Also wenn er dann wirklich zwei, drei der Witze, die er gemacht hat, die dann irgendwie wirklich witzig waren, da haben dann auch alle gelacht. Und mir ist gerade noch besonders im Kopf, bei einer Stelle hat er so seinen eigenen Gesundheitsminister AFK selbst so ein bisschen auf die Schulter genommen, indem er gesagt hatte, schön, dass wir heute Abend hier endlich dann doch unser ganzes Dinner genießen konnten, wo es unter anderem auch Steak gab. Und dann hat er sowas gesagt, das Steak wurde auch ganz persönlich von AFK überfahren und zubereitet. Und das ist so ein bisschen so ein Seitenhieb, wenn man sich ein bisschen schon mal was von dem doch auch sehr umstrittenen Gesundheitsminister hier gehört hat, dann hat man vielleicht schon mal diese Story gehört, dass er im Central Park schon mal einen Bärenjungen überfahren haben soll und den dann in sein Auto gepackt haben soll. Also sehr wild.
Okay. Und du hast eben schon ein bisschen angesprochen, das offizielle Skript und wenn Trump, ich sag jetzt mal, freestylt. Welcher Teil, glaubst du, war an dem Abend genau so geplant und sollte, also war die Intention, ne, war so das Statement des Abends? Und welcher Teil war eher, sagen wir, ungeplant?
Ja, also es war auf jeden Fall sein Ziel oder seine Aussage, was er auf jeden Fall irgendwie rüberbringen wollte, ist einfach, wie sehr er doch wichtig ist für die Presse. Ne? Also das hat er wirklich ständig betont. Also er hat zwar auch immer mal wieder gesagt, so die Pressefreiheit und die Presse seien ja auch ganz wichtig, aber ich bin am wichtigsten hier, weil ihr berichtet ja ständig über mich und wenn ich nicht da wäre, dann hättet ihr nichts mehr zu berichten. Dann wären eure Ratings, eure Abrufzahlen und Quoten wären dann alle im Keller. Und deswegen solltet ihr doch vielleicht auch mal ein bisschen dankbarer sein, vielleicht doch auch mal ein bisschen netter über mich berichten. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen als roter Faden, als wenn man das als roten Faden bezeichnen kann, über diese eine Stunde Rede, die er dann hielt. Ich glaube, der Moment, wo man so richtig gemerkt hat, er weicht jetzt irgendwie total vom Skript ab, das waren dann eben diese ja, diese Beleidigungen, die er dann einfach nur noch in den Saal gepfeffert hat. So ein paar der Namen, die fielen. Also einer seiner Lieblingsgegner ist zum Beispiel der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom. Den nennt er dann immer absichtlich Gavin Newsom. Das ist ja so eine Lieblingsanspielung von ihm. Das wirkt dann aber einfach nur noch so wie dahingeschleudert. Und auch, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob jetzt zum Beispiel dieser Caitlin Collins-Joke so geplant war. Und vielleicht war er so geplant, aber er musste dann irgendwie nochmal und nochmal diesen Finger in die Wunde legen und nochmal nachbohren. Und da hat man so gemerkt, da gehen irgendwie so gerade diese Vorstellungen im Saal total auseinander, weil eigentlich sollte dieses Dinner, wie es irgendwie seit Jahrzehnten irgendwie auch zelebriert wird hier in Washington, ein Ort sein, wo auf der einen Seite auch auf jeden Fall gegen die Presse mal irgendwie ein Scherz gemacht werden kann. Aber vor allem geht es eigentlich auch darum, dass sich auch über den Präsidenten lustig gemacht wird und dass irgendwie mal auch es ein paar Scherze in die andere Richtung gibt. Und dieser Part hat im Prinzip an dem Abend gefehlt, weil normalerweise wäre danach Trump ein Comedian aufgetreten, der sozusagen diese Rolle übernommen hätte. Diesmal war es ein Mentalist, also jemand, der dann tatsächlich ziemlich verrückte Sachen über die Leute im Saal rausgefunden hat, was auch amüsant war, wo allerdings aber dann nicht mehr Trump im Fokus stand.
Und was ich ja noch ganz erstaunlich fand, ist, er hat ja kaum was Politisches gesagt. Aber wer würde denn diese Chance eigentlich nicht nutzen, so rund 100 Tage vor den Zwischenwahlen? Was glaubst du, ist hier sein Grund?
Ja, also wenn es eigentlich darum gegangen wäre, vielleicht mit dieser Rede, die natürlich auch von den großen Fernsehsendern übertragen wurde, vielleicht da doch nochmal ein paar Wähler für sich und seine Republikaner, die ja wirklich gerade nicht gut dastehen in den Umfragen von den Midterms, zu überzeugen, dann muss man leider sagen, dass er mit dieser Rede absolut niemand von sich gewonnen hat, ne? Weil diese alte Leier, dass sich Trump von der Presse ungerecht behandelt fühlt, die hat jetzt jeder Amerikaner, glaube ich, auch wirklich schon 100 Mal gehört. Und die Themen, die die amerikanischen Wählerinnen und Wähler wirklich interessieren, also die wirtschaftliche Lage, die hohen Lebenshaltungskosten, die Spritpreise, die Mietpreise und jetzt auch natürlich wieder der neu aufgeflammte Krieg im Iran. Das waren alles gar keine Themen. Also ich glaube, Iran hat er dann nochmal ganz kurz am Ende in ein, zwei Worten gesagt, dass es doch alles ganz gut laufe und wir, die USA, ja weiter gewinnen würden. Aber so eine richtige motivierende Botschaft oder warum jetzt Leute wirklich die Republikaner und ihn damit ja quasi auch wieder wählen sollten im November, das kam hier nicht drüber.
Und die White House Correspondents Association, die wollte ja mit der Neuauflage eben nach dem Attentat ein Zeichen setzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, die freie Presse bleibt sichtbar, die demokratischen Rituale bestehen fort. Deiner Meinung nach, hat das geklappt?
Jein, würde ich sagen. Auf der einen Seite, glaube ich, war es das richtige Zeichen zu sagen, wir lassen uns von politischer Gewalt niemals einschüchtern. Und das waren auch, glaube ich, direkt die ersten Worte der Correspondents Association Präsidentin, die direkt gesagt hat, so wir sind zurück, politische Gewalt darf niemals in Amerika gewinnen und wir machen weiter. Das war, glaube ich, schon ein wichtiges Zeichen. Es war auch ein wichtiges Zeichen, dass der Präsident, der immer eingeladen wird, auch diesmal eingeladen wurde und ja auch diesmal gekommen ist. Was mir gefehlt hat und ich glaube, was sehr vielen auch Journalistinnen und Journalisten, die an diesem Abend dabei waren und auch dieses ganze Dinner verfolgt haben, gefehlt hat, war einfach dieses Gegengewicht zu Trump. Es war dann doch am Ende des Tages ein Abend, an dem es eigentlich um die Pressefreiheit gehen sollte. Stattdessen ging es wieder nur um Donald Trump und da hätte ich mir persönlich so ein bisschen mehr Gegengewicht, ein bisschen mehr Kontra dann doch gewünscht.
In welcher Art und Weise?
Zum Beispiel in der Weise, da hätte man sich natürlich vorher Gedanken machen müssen, wen man eben als anderen Hauptact neben Trump einlädt. Hätten sie jetzt zum Beispiel Stephen Colbert, den abgesetzten Late-Night-Talkshow-Host, der ja auch ein bekanntermaßen Trump-Kritiker ist, der auch gerne und viel austeilt, dabei aber auch nun mal sehr witzig ist, das wäre dann natürlich ein ganz anderer Abend, glaube ich, geworden von der Stimmung her. Und ich glaube, so jemand hätte den Abend tatsächlich gut getan, um zu sagen, um auch so ein bisschen dieses Image zu vermeiden. Wir Journalisten setzen uns jetzt mit Trump in einen Raum und alle bedanken sich tausendmal, dass der Präsident gekommen ist. Das kann ich verstehen, wenn da Leute sagen, so warum macht ihr diese Veranstaltung überhaupt?
Noch ein ganz kurzes Fazit. Was für ein Gefühl bleibt zurück nach dem Abend?
in erster Linie würde ich sagen Erleichterung, dass es diesmal eben nicht mit Schüssen und unterm Tisch und Blaulicht das Hotel verlassen endete, sondern am Ende des Tages diesmal wirklich alle ganz entspannt und in Sicherheit nach Hause gehen konnten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall das Gefühl, was überwiegt. Aber es bleibt trotzdem dieser fahle Beigeschmack, dass Trump hier im Vordergrund stand, obwohl es eigentlich die Pressefreiheit sein sollte.
Sagt Leonie Schäuble, besten Dank auch für dieses Gespräch. Dankeschön nach DC.
Danke dir.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.